ein neues Bibelbuch. Weiter geht es aber um den Heiligen Geist, obwohl wir im Alten Testament sind. Wir hatten bei Esra, dass Gott die Hilfe ist. Denn allein schon das Wort Azar im Hebräischen oder Ezer im Hebräischen ist gerade ganz besonders für Gott in Gebrauch. Und wenn man das Wort Parakletos im Griechischen auf eine gewisse Weise übersetzt, kriegt man das Wort Helfer. Nehemia ist der Tröster. Auch das, gerade in der Lutherbibel, ist eine Übersetzungsmöglichkeit für das Wort Parakletos. Ezra und Nehemia sind beide dafür da, um aufzubauen. Sie achten beide darauf, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, dass die Stadt wieder aufgebaut wird, weil Gott uns wieder aufbauen will. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Jetzt geht's um eine ganz andere Person, um Esther. Das hebräische Wort, der Name Esther ist erst einmal natürlich nicht hebräisch. Bin mir gerade nicht sicher, ob es ein persischer Name ist oder ein babylonischer Name, aber das Wort heißt tatsächlich erstmal Stern. Ich komme gerade nicht drauf, welche Variante es ist. Also ob es jetzt Stern ist oder also ob es babylonisch oder persisch. Aber naja, egal. Das Interessante ist aber, wenn man das jetzt vom Hebräischen her nimmt, da gibt es das Wort Satar und das heißt verbergen. Und das Interessante ist, in diesem Buch handelt Gott im Verborgenen. Das Buch Esther ist zum einen eins von wenigen alttestamentlichen Büchern, das gar nicht im Neuen Testament zitiert wird. Hohes Lied ist, glaube ich, noch ein anderes. Aber das müsste ich nochmal nachgucken, welches andere nochmal. Aber Esther wird auf alle Fälle nicht im Neuen Testament zitiert. Der Name Gottes kommt nicht vor. Und zwar weder sein Name noch sein Titel. Also weder das Tetragramm, Jahwe, noch die Bezeichnung Gott, also El oder Elohim. Das ist auch sehr interessant. An ganz vielen Stellen scheint es so, als würde Gott gar nicht hineinspielen. Es wird angespielt, wenn es dann an einer Stelle später heißt, es wird Hilfe von woanders herkommen. Aber im Endeffekt ist tatsächlich immer noch das Gleiche, also man sieht Gott nicht wirken. Wenn man aber genau darauf achtet, sieht man ihn doch wirken, wie er im Hintergrund arbeitet. Das ist das Schöne bei diesem Buch, dass man irgendwie, also es werden diverse Dinge immer wieder erwähnt und man denkt bei denen dann, ja, Zufall, ja, vielleicht schon, aber beim Zufall, es muss ja auch irgendjemand zufallen lassen. Obendrein gibt es an bestimmten Stellen, aber dazu müssten wir tiefer ins Hebräische gehen und dazu habe ich diesmal keine Lust. Könnt ihr euch gerne aber mal selber rausfinden, wenn ihr irgendwelche Arten und Weisen habt, wie ihr es rausfinden wollt. Zum Beispiel Blue Letter Bible. An bestimmten Punkten, bei denen sich die Handlung auf einmal wendet, da sind die ersten vier Worte im Hebräischen mit den Anfangsbuchstaben Jod, He, Waf, He. Also der Name Gottes, der kommt da auf einmal vor. Das haben die Rabbiner festgestellt und gesagt, ja, guckt mal, Gott arbeitet selbst im Verborgenen noch. Gerade an den Wendepunkten. Eins noch zum Buch Esther. Man nennt es in der Bibelkunde gerne eine Novelle und möchte damit den Eindruck erwecken, dass das Buch tatsächlich nicht so passiert sei. Weil man halt in der Geschichte nirgendwo was von einer Esther hört. Man sagt es übrigens auch beim Buch Josef. Aber nur weil es vielleicht so aufgebaut ist, wie es ist und ich habe den Faden da verloren, was ich sagen wollte. Ich versuche es nochmal anders zu formulieren. Also, das Buch wird als Novelle bezeichnet, gerade wegen so mancher Hinweise, die dann später wiederkommen, so von wegen ist es also raffiniert aufgebaut und tatsächlich eben auch, um bestimmte Dinge zu erklären. Wie eben das Purimfest, das hierher kommt. Dass es sich aber trotzdem um Gottes Wort handelt, das finden wir jetzt heraus. Weil tatsächlich ganz viel wieder eben davon erzählt, wie Gott im Hintergrund arbeitet. Wie das tatsächlich auch auf Jesus hinweist, auf seine ganz besondere Art und Weise. Und wie wir auch dadurch lernen können, im Alten Testament ist, was im Neuen Testament ist und so weiter. So, jetzt endlich. Erster Kapitel 1. Zu den Zeiten des Achasveros. Der König war vom Indus bis zum Nil über 127 Länder, als er auf seinem königlichen Thron saß in der Festung Susa im dritten Jahr seiner Herrschaft, machte er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, die Heerführer von Persien und Medien, die Edlen und Obersten in seinen Ländern, damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königtums und die köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, 180 Tage. Hier wird erst einmal König Achasveros vorgestellt. Achasveros ist ziemlich wahrscheinlich die persische Aussprache gewesen. Die Griechen haben das nicht hingekriegt und deswegen haben sie ihn Xerxes genannt. Also wenn Xerxes irgendwo aufkommt in Textbüchern, das ist Achasveros. Und er ist ein sehr reicher König gewesen. Er ist übrigens auch einer der Könige gewesen, die im Buch Daniel erwähnt werden, allerdings nicht namentlich. Daniel hat mehrere Visionen gehabt von der Zukunft und da wird ihm auch zum Beispiel von einem sehr reichen König erzählt, von Persien, der es mit den Griechen aufnehmen wollte. An diesem Punkt sind wir jetzt gerade bei Ahasveros. Ahasveros, richtig reicher Mensch. Sozusagen der Krösus von Persien. Und was macht er? Er macht ein großes Festmahl. Warum? Das Festmahl ist zum einen dazu da, um seinen Reichtum darzustellen, um zu zeigen, guckt mal, wie prunkvoll ich bin. Und zum anderen ist es dazu da, um beim Volk die Moral zu heben für den Krieg. Er will nämlich in den Krieg ziehen und will zum Beispiel Griechenland erobern. Die Perser hatten ganz viel erobert, eben, wir haben es hier, 127 Länder, vom Indus, also Fluss, ich glaube mittlerweile ist es im heutigen Indien, bis zum Nil. Alles hat ihm gehört. Es war der erste König, der richtig Ägypten erobert hat. Babylon war schon dran, aber Persien hat richtig erobert. Und jetzt feierte dieses Fest, um seinem Volk nochmal gewissermaßen zu zeigen, guckt mal, was ich euch alles zu bieten habe, was für ein toller König ich bin, lasst uns nun gemeinsam in den Krieg ziehen. Vers 5 kommt jetzt. Und als die Tage um waren, machte der König ein Festmahl für alles Volk, das in der Festung Susa war, vom größten bis zum kleinsten, 7 Tage lang im Hof des Gartens beim königlichen Palast. Was macht er jetzt? Entweder sind die 180 Tage genau rum oder es werden 187 Tage, dass er halt da hinten dran noch welche feiert. Jetzt kommt nochmal extra in der Hauptstadt ein Fest, um auch nochmal seinen Leuten dort zu zeigen, guckt mal, wie gut ich für euch sorge, seht einmal, was ich für euch tue, damit ihn das Volk unterstützt bei diesem Vorhaben, in den Krieg zu ziehen. Da hingen weiße, rote und blaue Tücher mit leinenen und scharlachroten Schnüren eingefasst, in silbernen Ringen an Marmorsäulen. Da waren Polster, golden und silbern, auf grünem, weißem, gelbem und schwarzem Marmor. Alles, was da erwähnt wird, die Farben und das andere, sind alles kostbare Dinge. Und gerade bei weiß, rot und blau, ganz am Anfang, diese Tücher sind gefärbt, aus ganz besonderen Farben. Also weiß ist erstmal feine, kostbare Leinwand. Rot und blau ist roter und blauer Purpur. Und danach kommt dann auch noch Scharlachrot. Und auch Scharlach ist eine sehr teure Farbe. Ihr erinnert euch vielleicht daran, das sind ganz besondere Farben in der Stiftshütte. Diese Farben weisen in ihrer bestimmten Weise auf Jesus hin. Weiß auf Lukas. Bin ich mir gerade nicht sicher, welches der beiden Rottöne auf Markus und welches auf Matthäus hinweist. Auf alle Fälle blauer Purpur weist auf Johannes hin. Warum? Das müsst ihr dann selber nochmal nachhören. Aber ganz, ganz wertvolle Farben. Und er hängt diese Tücher überall hin, um zu zeigen, guckt mal, was ich mir leisten kann. Seht auf meinen Reichtum. Das Interessante ist, ja, als König ist er, auch wenn er ein heidnischer König ist, ein Bild für Jesus. Auch wenn er eine Vorstufe ist, also ich gehe nochmal auf das Buch Daniel. Denn Daniel werden die Vorläufer des Messias genannt. Und das sind lauter böse Königreiche. Also die sind eigentlich Antitypen von Jesus. Aber weil Gott alle Obrigkeit eingesetzt hat, darum ist jede Obrigkeit ein Bild für Jesus. Und man kann eben gucken, ist das jetzt im Gegensatz oder in einer Übertreffung. Und hier ist tatsächlich, dass Jesus eine Übertreffung ist. Er kann seinen Reichtum auch zur Schau stellen. Das muss er aber bei uns gar nicht unbedingt tun, um uns zu motivieren, dass wir ihm folgen, sondern das tut er ganz einfach, um uns zu zeigen, wie toll er ist. Dass wir ihn anbeten können. Dass wir ihn bewundern dürfen. Und dass andere Leute um uns herum auch sehen, wie toll er ist. Dann Vers 7. Und die Getränke trug man auf in goldenen Gefäßen, von denen keins war wie das andere, königlichen Wein in Menge nach königlicher Weise. Und man schrieb niemand vor, was er trinken sollte, denn der König hatte allen Vorstehern in seinem Palast befohlen, dass jeder tun sollte, wie es ihm wohlgefiele. Also keine Grenzen, es herrscht absolute Freiheit. Und wenn Wein fließt, dann ist die Freiheit wahrscheinlich noch größer. Genau. Aber auch nochmal, der König sagt, guckt mal, wie gut ihr es bei mir habt. Das darf uns Gott eigentlich auch immer wieder sagen. Oder er will es uns immer wieder sagen. Guckt mal, wie gut ihr es bei mir habt. Ihr habt die Freiheit. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Eine Freiheit, nicht dass wir besoffen sind vom Wein, sondern dass wir in Anführungszeichen besoffen sind vom Heiligen Geist. Das wäre Epheser 5. Denn dadurch, dass wir vom Heiligen Geist trunken sind, haben wir erst einen richtig klaren Verstand. So, und jetzt kommt Vers 9. Jetzt geht's allmählich ins Eingemachte. Und die Königin Vashti machte auch ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast des Königs Ahasveros. Also, die Männer feiern und die Frauen feiern. Vielleicht will die Königin eigentlich ihren Mann damit unterstützen. Vielleicht sagt sie sich auch, es kümmert mich nicht, was der macht. Ich mache hier mein eigenes Ding. Aber in der damaligen Kultur war halt auch ganz viel, dass Männer und Frauen die Dinge getrennt gemacht haben. Jetzt kommt Vers 10. Und am 7. Tag, als der König gute Dinge war, befahl er Mechuman, Biseta, Charbona, Bikta, Arbakta, Setach und Karkas, den 7 Kämmerern, die vor dem König dienten, dass sie die Königin Vashti mit ihrer königlichen Krone holen sollten vor den König und dem Volk und den Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war schön. Nochmal wieder so ein kleines Ding, was eben auf Jesus hinweist, obwohl es hier eigentlich gar nicht mit ihm zu haben scheint. Er hat 7 Ratgeber. Also 7 ist tatsächlich auch gerade besonders im Orient die Zahl der Vollkommenheit. Aber das Interessante ist, es gibt eine ganz wichtige Stelle im Alten Testament, wo auch von Jesus die Rede ist, dass er eine 7-Zahl hat. Und zwar eine ratgebende 7-Zahl. Diese ratgebende 7-Zahl, die kommt später in der Offenbarung vor, wo Jesus gesehen wird als, wo Jesus gesehen wird mit sieben Leuchtern, und da heißt es dann von diesen Leuchtern, das sind die 7 Geister Gottes. Und bei diesen 7 Geistern Gottes, da muss man dann nochmal ein bisschen gucken, was heißt das jetzt? Und dann stellt man fest, das ist die 7-Zahl des Geistes Gottes. Und das kommt vor in Jesaja Kapitel 11. Hat übrigens was mit Weihnachten zu tun. Also passt jetzt in die Kirchenjahreszeit, in der wir sind. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und dann geht es noch weiter und alles Mögliche und über das messianische Friedensreich. Aber hier, wie gesagt, der Geist des Herrn. Und ihr dürft mal gucken, da sind jetzt drei Paare und ein Einzelner erwähnt. Was sind drei Paare und ein Einzelner zusammen? Sieben. Das ist in der Mitte der Geist des Herrn. Und dann die zwei Seiten. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Weisheit und Verstand schließen sich nämlich manchmal aus. Weil Gottes Weisheit, die geht meinem Verstand manchmal sowas von zuwider. Dass ich denke, so müsste ich es doch eigentlich machen. Aber dann sagt Gott, nee, was anderes ist jetzt wichtig. Das Gleiche ist beim Nächsten dann. Der Geist des Rates und der Stärke. Ich will mich manchmal auf meine eigene Stärke verlassen. Aber dann brauche ich Gottes Rat. Aber andererseits ist Gottes Stärke eben auch genau das Wichtige. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Erkenntnis ist, dass mir eine Sache richtig bewusst wird. Noch mehr als einfach bloß im Kopf haben. Ich habe es so verinnerlicht, dass ich es lebe. Erkenntnis ist ja im Hebräischen schwängern. Das Problem ist nur, Erkenntnis bringt mich nicht unbedingt immer an den richtigen Punkt. Und darum braucht es auch Furcht des Herrn. Und das hatten wir auch bei Nehemia häufiger. Furcht hat nichts einfach erstmal damit zu tun, dass ich Angst vor Gott habe und mich vor ihm verstecke, sondern es ist die Ehrfurcht. Zum einen, dass ich sehe, guck mal, das hat er mit Jesus getan, wegen meiner Sünde. Passt besser auf. Dann aber auch, dass ich aus großer Liebe zu Gott Angst habe, ihm etwas zu tun. Das ist dieser siebenfache Geist, der auf Jesus ist. Jesus, der das alles in sich hat. So, das ist jetzt hier das Bild, das hier plötzlich kommt mit den sieben Ratgebern des Königs. Sie wollen die Königin Vashti holen, um sie zu präsentieren. Vashti als Königin, als Braut des Königs, ist dann auch tatsächlich ein Bild für die Gemeinde. Und sie soll präsentiert werden. Denn die Frau ist die Ehre des Mannes. Bei Luther heißt es der Abglanz des Mannes. Klingt ein bisschen blöd. Aber tatsächlich heißt es eigentlich, es ist die Ehre des Mannes. Und jetzt kommt die Antwort in Vers 12, aber Königin Vashti wollte nicht kommen, wie der König durch seine Kämmerer geboten hatte. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Gesetze verstanden, denn des Königs Sachen mussten vor alle kommen, die sich auf Gesetz und Recht verstanden. Unter ihnen waren ihm am nächsten Karschena, Shetar, Adama, Tarsis, Meres, Marsena und Memuchan, die sieben Fürsten der Perser und Meder, die das Angesicht des Königs sehen durften und oben ansaßen im Königreich. So, jetzt kommt das Ganze. Einmal ganz zum Schluss, es sind wieder sieben Fürsten, weil sieben ist die Vollzahl. Das, was um Gott herum ist, ist vollkommen. Denn der König ist ein Bild für Gott. So. Warum kommt Vashti nicht? Steht da nicht. Es gibt Kommentatoren, die sagen, naja, was der König hier von Vashti wollte, ist, dass sie sich nackt ihm zeigte. Dass sie die Königin sollte mit der Krone kommen. Und nichts anderem. Vielleicht hat sie auch einfach normal keine Lust gehabt, sich mit all diesen besoffenen Männern abzugeben. Fest steht aber, sie kommt nicht. Und vielleicht tatsächlich auch einfach nur, dass sie sich sagt, ne, ich lasse mich nicht von meinem Mann herumkommandieren, wenn ich hier vor diesen anderen Frauen bin. Was sollen die anderen von mir denken, wenn ich jetzt auf einmal sage, ich gehe jetzt weg von euch und ich präsentiere mich meinem Mann. Dass sie tatsächlich vielleicht auch einfach bloß diese Einstellung hatte, ich will nicht schlecht dastehen vor den Frauen hier. Ganz gleich, was es ist, sie widersetzt sich ihrem Mann. Und an dem Punkt ist ganz krass, das ist, was ihr das Genick bricht, zumindest in einer gewissen Weise, sich nicht unterzuordnen. Unterordnung ist eine ganz krasse Sache, auch im Neuen Testament. Hat auch mit dem zu tun, was ich gerade schon mal gesagt hätte, mit dem Abglanz oder mit der Ehre des Mannes. Da sagt Paulus nämlich, selbst Jesus ordnet sich ja unter, er ordnet sich dem Vater unter. Und das sieht man ja dann ganz besonders darin, dass Jesus sagt, ich will eigentlich nicht ans Kreuz, aber ich mach's trotzdem. Weil er dann am Ende sagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist die Unterordnung dem Befehl des Königs gegenüber. Und dem widersetzt sich Vashti hier. Und dann kommt wieder der siebenfache Rat Gottes, also des Königs, kommt die Frage in Vers 15, was soll man nach dem Gesetz mit der Königin Vashti tun? Weil sie nicht getan hat, wie der König durch seine Kämmerer geboten hatte. Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten, die Königin Vashti hat sich nicht allein an dem König verfehlt, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern in allen Ländern des Königs Achasveros. Denn es wird diese Tat der Königin allen Frauen bekannt werden, so dass sie ihre Männer verachten und sagen, der König Achasveros gebot der Königin Vashti, vor ihn zu kommen, aber sie wollte nicht. Dann werden die Fürstinnen in Persien und Medien auch so sagen zu allen Fürsten des Königs, und wenn sie von der Tat dieser Königin hören, und es wird Verachtung und Zorn genug geben. Also, man könnte jetzt sagen, es ist tatsächlich bloß einfach männliche Hybris, dass die sagen, ja, wenn das die Frauen mitkriegen, dann haben wir es schlecht. Könnte sein. Gucken wir uns das Ganze aber mal geistlich an, weil es steht ja nicht ohne Grund in der Bibel. Das hier ist eine Rebellion. Rebellion ist nicht gut. Rebellion wirkt zwar auf den ersten Blick super, aber im Endeffekt steht auf Rebellion die Todesstrafe. Da hat Vashti am Ende eigentlich sogar noch gut. Gott sagt, ordnet euch einander unter. Das sagt er durch Paulus im Epheserbrief. Vorhin hatten wir, die haben sich vollsaufen dürfen mit Wein. Wir sollen nicht vollgesoffen sein mit Wein. Wir sollen gewissermaßen trunken sein des Heiligen Geistes. Und eine Konsequenz daraus ist, ordnet euch einander unter. Und zwar die Männer den Frauen, die Kinder den Eltern, die Sklaven den Herren. Das kann man tatsächlich modern übersetzen mit den Angestellten, den Chefs. Und dann zu sagen, okay, ich ordne mich unter. Und zwar nicht einfach nur, weil das jetzt so ein toller Mensch ist, sondern weil Gott mir diese Obrigkeit in mein Leben gestellt hat. Und ganz gleich, in welcher Position ich bin, ob ich die Ehefrau bin, bin ich ja persönlich nicht, aber genau, ob ich das Kind bin, übrigens, da noch wichtig, Kind ist da in diesem griechischen Kontext, das Wort ist das Kind, das noch zu Hause lebt. Oder bin ich der Angestellte auf der Arbeit? Ob es mir passt oder nicht, ich bin untergeordnet unter den anderen, den mir Gott vorgesetzt hat. Und dann habe ich mich daran zu halten, ob es mir gefällt oder nicht. Das Gute dabei ist, wenn ich mich unterordne, dann gilt mir auch Gottes Schutz. Denn da, wo ich in der Unterordnung bin, da kann Gott mich auch weiter gebrauchen. Und Petrus sagt das, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also, wenn die Frau sich dem Mann unterordnet, aber der Mann eine Rektalöffnung ist, sie macht das aber im Vertrauen auf Gott, dann darf sie wissen, Gott wird sie zu seiner Zeit erhöhen. Wie auch immer er das macht. Für die Kinder auch. Wenn sie sich den Eltern unterordnen, dann werden sie mitbekommen, dass Gott das ehrt. Auch die Angestellten, Sklaven, genau. Ganz kurz noch dazu, Gott macht dann aber auch die Männer und die Eltern, gerade die Väter, und dann auch die Herren ebenfalls verantwortlich, dass sie das nicht ausnutzen. Also, unterordnen, ja, ganz wichtig, aber auch zu wissen, Gott zieht die anderen, die darüber geordnet sind, auch zur Verantwortung. So, Vashti ordnet sich hier jetzt nicht unter. Unterordnung ist jedem Menschen zuwider. Das möchte ich jetzt auch nochmal sagen. Sich unterzuordnen, was soll ich jetzt bloß damit machen? Aber durch die Unterordnung kommt Großes zustande. Das können wir bei Jesus sehen. Weil er sich dem Willen des Vaters untergeordnet hat, darum kommt tatsächlich was Gutes dabei raus. Darum ist am Ende das Heil für uns alle gekommen. Also, ganz gleich, was wir sonst davon halten mögen, guckt euch einfach mal Jesus an. So. Und noch hier die Vashti als Bild für die Gemeinde. Die Gemeinde, die sich nicht Gott unterordnet, weil sie meint, es besser zu wissen. Weil sie besser dastehen will vor der Welt als vor den Engeln. Weil die Gemeinde sagt, ja, aber ich will doch nicht in der Welt verspottet werden. Dann präsentiere ich nicht meine königliche Krone, ich bleibe einfach bei den anderen. Das ist am Ziel vorbei. Wenn die Gemeinde nicht den Vater im Himmel ehren will, wenn die Gemeinde nicht ihren himmlischen Bräutigam Jesus ehren will, dann geht's am Ziel vorbei. Und dafür gibt es Konsequenzen. Die kommen jetzt. So, und genau, so, jetzt Vers 19, dann gibt's den Verrat dann halt. Gefällt es dem König, so lasse er ein königliches Gesetz von ihm ausgehen und unter die Gesetze der Meder und Perser aufnehmen, so dass man es nicht aufheben darf, dass Vashti nicht mehr vor den König Achasverosch kommen solle und der König ihre königliche Würde einer anderen geben solle, die besser ist als sie. Und wenn dieser Erlass des Königs, den er geben wird, bekannt würde in seinem ganzen Reich, welches groß ist, so würden alle Frauen ihre Männer in Ehren halten bei Hoch und Niedrig. Also, sich unterzuordnen bedeutet tatsächlich, Ehre zu bewahren. Vashti wollte vor den Frauen in Ehren bleiben und nicht vor ihrem Mann. Und dadurch hat sie die Ehren verloren, die sie eigentlich haben könnte. Wenn wir als Gemeinde denken, wir wollen vor der Welt lieber die Ehren haben, aber nicht bei Gott, verlieren wir auch ganz schnell die Ehre, die wir bei Gott haben. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht. 21, das gefiel dem König und den Fürsten und der König tat nach dem Wort Memuchans. Da wurden Schreiben ausgesandt in alle Länder des Königs, in jedes Land nach seiner Schrift, zu jedem Volk nach seiner Sprache, dass ein jeder Mann der Herr in seinem Hause sei. Also, damals was ganz Innerweltliches, was dann aber trotzdem auch wichtig war, auch für die Gesellschaft und alles. Aber auch noch wichtig dazu, Gott macht nochmal ganz klar, ich bin der Chef, nicht ihr. Ich weiß es besser, nicht ihr. Vertraut mir, ordnet euch mir unter, dann werdet ihr auch die Ehre behalten, die ihr wollt und braucht. Wir gehen tatsächlich noch in Kapitel 2. Nach diesen Geschichten. So, diese drei Worte im Deutschen, nach diesen Geschichten, sind ein Zeitraum von mindestens 4 Jahren. Mit dem Kapitel kommt vor, dass das 17. Jahr ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob also wie lange es dann dazwischen gebraucht hat, aber also auf alle Fälle mindestens 4 Jahre, das ist die Zeit, in der Ahasverus im Krieg war. Er ist in den Krieg gezogen und hat da von den Griechen so richtig eine Schlappe einkassieren müssen. Vielleicht habt ihr den Film 300 gesehen. Das ist eine der Geschichten, die dazwischen passiert ist, wo dann auf einmal 300 Spartaner dem König von Persien Paroli geboten haben, mit seinem Heer von 10.000 Mann. Und dann hat sich Griechenland dadurch vereinigt und ist dagegen gezogen und Achasverus hat es einfach nicht geschafft, Griechenland zu erobern. Im Gegenteil, er hat sie so geeint, dass sie 100 Jahre später unter Alexander dem Großen in den Krieg gezogen sind und Persien überrannt haben. So, und nun kommt der König nach Hause und hat diese Niederlage mitgekriegt. Und was will ein Mann tun, wenn er irgendwie Frust hat? Er möchte eigentlich am liebsten seine Frau sehen, um sich von ihr trösten zu lassen. Geht nicht. heißt es eben, nach diesen Geschichten, als der Grimm des Königs Ahasveros sich gelegt hatte. Also er kommt zurück und, naja, da dachte er an das, was Vashti getan hatte und was über sie beschlossen war. Also keine Ahnung, ob er sie selber noch rufen möchte. Auf alle Fälle wird er daran erinnert, nee, das geht nicht. Man könnte jetzt auch an dem Punkt sagen, es ist auch noch die Lektion für die Männer, sauft euch nicht voll Wein. Eben was ich vorhin schon hatte mit dem Heiligen Geist. Sonst kann nämlich auch auf der anderen Seite der Schuss losgehen, dass auf einmal der Mann sich das verspielt, durch Alkohol, durch anderen Rausch, er verspielt sich das, was er eigentlich haben könnte. Die Freuden, die Gott geben möchte. Wie auch immer diese Freuden aussehen, in einer Ehe sehen die Freuden ganz bestimmt aus, das brauche ich euch jetzt nicht länger erklären. Da sprachen die Männer des Königs, die ihm dienten, man suche dem König schöne Jungfrauen. Und der König bestellte Männer in allen Ländern seines Königreichs, dass sie alle schönen Jungfrauen zusammenbringen, auf das Schloss zu Susa ins Frauenhaus, unter die Hand Hegeis, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und dass man ihre Schönheit pflege. Und das Mädchen, das dem König gefällt, werde Königin an Vashtis Stadt. Es gefiel dem König und er tat so. Also, neue Frauen braucht das Land. Nein, neue Frauen braucht der König. Heger, der königliche Kämmerer, ist ein Eunuch übrigens. Also, der ist extra kastriert worden, damit er sich nicht mit den Frauen noch anders beschäftigt. So kann der König ihm auch komplett vertrauen mit den anderen Frauen. Das ist jetzt der Rahmen nochmal wieder gesetzt. Und das Interessante ist auch noch einmal, weil es ist am Ende von Kapitel 1 und hier wird schon mal diese Spannung klar. Der König hat ein Gesetz erlassen und das kann sogar er nicht aufheben. Das ist, davon redet Daniel, als er Nebukadnezar das Bild von der Statue erzählt. Der silberne Teil ist das Persische Reich. Das Babylonische Reich war, der König konnte befehlen und dann konnte er sich auch wieder seinem Befehl widersetzen. Die Perser konnten das nicht. Die waren an ihr Gesetz gebunden. Und anscheinend tatsächlich auch so moralisch, dass sie gesagt haben, nee, das geht dann tatsächlich nicht. Jetzt kommt, das hatten wir jetzt. Und diese Spannung zwischen einem Befehl des Königs und da kann ich aufgehoben werden, die kommt später nochmal. Ihr kennt das Buch, also von dem her, ja. Vers 5. Es war ein jüdischer Mann im Schloss Susa. Der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes Kish, ein Benjaminiter, der mit weggeführt war von Jerusalem, als Jechonja, der König von Juda, durch Nebukadnezar, den König von Babel, in die Gefangenschaft geführt wurde. Mordechai wird hier beschrieben. Übrigens, Mordechai kommt von zwei Worten. Yarat heißt hinabsteigen und Chai ist das Leben. Mordechai, der Lebendige steigt herab, zum Beispiel, oder das Leben steigt herab. Mordechai ist hier auch nochmal ganz besonders ein Bild für Jesus. Mordechai. Also, er ist der hinuntergestiegen ist. Er wird beschrieben, aus welcher Sippe? Aus der Sippe des Kish. Kish ist der Vater des Königs Saul. Also des Königs, den Israel bekommen hat, weil Gott ihnen erst einen König nach ihrem Herzen gegeben hat, bevor er ihnen dann einen König nach seinem Herzen gegeben hat. Das Interessante, Saul war auch einer, der vor den Menschen gut dastehen wollte. Also was ich vorhin von Vashti hatte, mit meiner Theorie, die ich aber recht plausibel finde, von dem her, auch Saul war einer, der vor den Menschen gut dastehen wollte. Und dadurch hat er sich die Königswürde verspielt. Gerade 1. Samuel 13, wo er geopfert hat, als das Volk weglief, und dann Kapitel 15, als er gesagt hat, nee, ich möchte es doch anders machen, das Volk hat Hunger und möchte vielleicht opfern und alles mögliche, ich behalte das Vieh und gehorche nicht Gott ganz. Das gibt für mich keinen Sinn. Dadurch hat Saul sein Königtum verspielt. Und jetzt ist aus genau dieser Familie, von diesem Mann, der so rebellisch war. Aus dieser Familie kommt jetzt ein Mann, Mordechai, von dem gesagt wird, er war unter denen, die zuerst weggeführt wurden. Israel sieht sich als Einheit. Also er gehört zu den Nachkommen aus dieser Sippe, der Führer des Volkes, die zuallererst mit Jechonja weggeführt wurden. Also er ist nicht so alt. War nämlich über 100 Jahre her. Also, ne? Sonst wäre es ein bisschen merkwürdig. Vers 7. Und er war der Pflegevater der Hadassa. Das ist Esther. Da kommt jetzt endlich dieser Name vor. Einer Tochter seines Oheims. Denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und sie war ein schönes, feines Mädchen. Und als ihr Vater und Mutter starben, nahm Mordechai sie als Tochter an. Also Mordechai hat eben seine Cousine. Also Oheim ist altes Wort für den Onkel. Eigentlich bei uns im Deutschen der Name für den Bruder der Mutter übrigens. Und die Muhme ist die Schwester der Mutter. Also eigentlich, ich bin von meinen Schwestern, von den Kindern der Oheim und von meinem Bruder, von den Kindern der Onkel. Müsst ihr nicht mehr so annehmen. Das hat sich mittlerweile im Sprachgebrauch geändert, aber wenn man es ganz genau nehme. So. Mordechai hat sich dieses Kindes angenommen. Keine Ahnung, wie groß der Altersunterschied war, aber das Wichtige war, er als Mann nimmt sich der Frau an, die sonst als Waisenkind gar keinen Schutz gehabt hätte und sagt, die gehört zu mir. Hadassah heißt Myrte, das ist ein besonderer Baum, den hatten wir unter anderem im letzten Buch, als das Volk das Laubhüttenfest gefeiert hat. Und Esther, habe ich schon gesagt, ist der Stern. Hier wird extra schon mal gesagt, Hadassah, das ist Esther, also damit dann gleich klar wird, okay, wenn von Hadassah die Rede ist, dann wird da von Esther geredet. So. Vers 8. Als nun das Gebot des und Gesetz des Königs bekannt wurde und viele Jungfrauen zusammengebracht wurden auf das Schloss zu Susa unter die Hand Hegeis, wurde auch Esther in des Königspalast geholt unter die Hand Hegeis des Hüters der Frauen. Wenn ihr Filme dazu gesehen habt, die wollen fliehen und in einem Film, den ich ganz nett finde, auch da wird dann Hadassah versteckt, aber sie wird trotzdem gefunden und alles geht da nicht. Das ist so ein bisschen ausgeschmückt, dramatisch. Vielleicht war es tatsächlich, Mordechai kriegt an der Tür geklopft. Und die Leute sind da. Mordechai sagt, gut, lasst mich nur ganz kurz Abschied von ihr nehmen, dann kriegt ihr sie sofort. Denn wenn es der König befiehlt, dem muss ich mich unterordnen. Das Interessante, jetzt geht sie halt weg. Und das Mädchen gefiel Hegai und sie fand Gunst bei ihm. Und er beeilte sich, ihre Schönheit zu pflegen und ihr genug Speise zu geben und dazu 7 auserlesene Dienerinnen aus dem Palast des Königs. Und er brachte sie mit ihren Dienerinnen an den besten Ort im Frauenhaus. Also Hadassah, Esther, kommt dort an und sofort bekommt sie die Gunst des Hegai. Das ist auch so eine Sache, die Gunst Gottes, die auf uns liegt. Esther als Bild für den Heiligen Geist, aber der Heilige Geist wohnt in uns. Es gibt eine besondere Gunst auf den Leuten, in denen der Heilige Geist wohnt. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Verfolgung zu leiden hätten, aber es gibt trotzdem diese besondere Gunst. Die sehen wir auch bei Josef. Mitten in den Anfechtungen und den ganzen Trübsalen ist er doch immer wieder an den besten Ort gekommen. Und das Schöne ist jetzt hier bei Esther, die kriegt auch 7 Dienerinnen. Also wieder den 7-fachen Geist. Und wird an den besten Ort gebracht. Vers 10, aber Esther sagte nichts von ihrem Volk und ihrer Herkunft. Denn Mordechai hatte ihr geboten, sie solle nichts sagen. Und da kommt das auch nochmal ins Spiel. Es steht hier im Text gar nicht so direkt, an dieser Stelle zumindest, dass Mordechai es ihr gesagt hat, sie soll sich nun Esther nennen. Aber Esther eben verborgen. Es könnte auch tatsächlich einfach sein, wie zu Jesu Zeiten dann, man hatte mehrere Namen in Israel. Petrus hieß von Geburt Simon, Simeon. Aber, nee, also Simeon hieß er, aber er hatte dann den griechischen Namen Simon, damit man ihn auch für den Griechen ansprechen konnte. Oder Silas ist der Name des ist der Name des Kompagnons des Paulus. Er hat auch eine andere Namensvariante, nämlich Silvanus. Und ganz berühmtes Beispiel Paulus. Paulus unter den Juden Saulus Shaul. Aber dann wurde unter den Griechen war sein Name Paulos eben bekannt und dann hat er den Namen auch noch bekommen, weil es auch noch gleich klang. Saulus, Paulus, wunderbar, passt. Also gar nicht, dass er den Namen unbedingt geändert hat. Kann auch so bei Esther gewesen sein. Er hat den Namen unter ihrem Volk gehabt und den Namen draußen. So. Sie ist verborgen. Sollen wir nicht als Gemeinde nach außen offen sein? Ja, eigentlich schon. Manchmal gibt es aber Ausnahmen. Und das hier ist so eine Ausnahme. Vom Heiligen Geist leiten lassen ist ganz wichtig. Und Mordechai kam alle Tage am Hof des Frauenhauses vorbei, um zu erfahren, ob es Esther gut gehe und was mit ihr geschehen würde. Vers 12. Wenn aber die bestimmte Zeit für eine jede Jungfrau kam, dass sie zum König Achasverosch kommen sollte, nachdem sie 12 Monate nach der Vorschrift für die Frauen gepflegt worden war, denn ihre Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich 6 Monate mit Balsam und Myrrhe und 6 Monate mit kostbarer Spezerei und was sonst zur weiblichen Pflege dazugehört. Nächster Vers. Erstmal richtig schön dieser letzte Teil, was sonst zur weiblichen Pflege dazugehört. Mit anderen Worten, liebe Frauen, ihr wisst Bescheid, liebe Männer, es braucht euch gar nicht zu interessieren. 12 Monate. 6 Monate mit Balsam und Myrrhe und 6 Monate mit kostbarer Spezerei. Warum jeweils 6 Monate? Das ist die Zeit, in der das alles gut einzieht in die Haut. Ihr wisst ja, die Haut ist das größte Organ, deswegen ist ganz wichtig, was man auch damit aufnimmt, in was für Wasser man schwimmt, was für Salben eben tatsächlich und alles Mögliche. Oder wie gut man in der Sonne unterwegs ist. Dann auch was für Sonnencreme. Je mehr das in die Haut hineinkommt, desto mehr duftet die Haut danach. Weil es kommt dann ja auch in die obersten Zellen hinein. Wird von den Zellen aufgenommen und dann duftet die Frau auf einmal komplett danach. Und die Dinge, die hier erwähnt werden, Balsam, Myrrhe und auch Spezerei, haben alle was auch wieder mit Tempeldingen zu tun. Und haben alle mit dem Gebet zu tun. Denn das Gebet ist das, was vor Gott aufsteigt zu seinem Wohlgeruch. Also nicht nur das Opfer, bei dem das Fleisch verbrannt wird, sondern auch das Gebet. Unsere Gebete, gerade wenn sie im Namen Jesu sind, also im Einklang mit Jesus, mit seiner Natur, mit seinem Willen, gerade da, wo das passiert, da ist es für Gott ein Wohlgeruch. Das Gebet, das vom Heiligen Geist aus ist, das ist für Gott ein Wohlgeruch. So, jetzt, nachdem das die 12 Monate war, Vers 13, dann ging sie, die Jungfrau vom König, und alles, was sie wollte, musste man ihr geben, dass sie damit vom Frauenhaus in den Palast des Königs ginge. Das möchte ich hier jetzt an dem Punkt nochmal ganz sagen. Hier steht nicht das Wort Betula, hier steht Na'ara. Na'ara heißt einfach Mädchen. Kann auch Dienerin heißen. Aber auch an diesem Punkt ist wieder, es ist ein junges Mädchen, unverheiratet. Also es ist hier nicht das Wort Alema, das in Jesaja erwähnt wird, also nochmal ein anderes Wort. Aber es steckt hier auch nochmal wieder das drin, es ist ein Mädchen, das noch nicht verheiratet gewesen ist. Das bedeutet in der damaligen Kultur, die ist eindeutig eine Jungfrau. Also eben nicht genau dasselbe Wort wie bei Jesaja, wo man halt gerne darüber diskutiert. Aber auch in diesem Fall. Jungfrau, eindeutig. Also es gibt manche Dinge, da kommen wir von unserem Denken her, wobei das schon damals umstritten war. Also viele jüdische Gelehrte haben damals schon damit dagegen argumentiert. So, Vers 14. Und wenn sie am Abend hineingegangen war, ging sie am Morgen von ihm, dem König, in das andere Frauenhaus und die Hand des Schaaschgars, des königlichen Kämmerers, des Königs von der Nebenfrauen. Und sie durfte nicht wieder zum König kommen, es sei denn, sie gefiel dem König und er ließ sie mit Namen rufen. Auch das wird später nochmal wichtig. Vers 15. Als nun für Esther, die Tochter Abichais, des Oheims Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, die Zeit herankam, dass sie zum König kommen sollte, begehrte sie nichts, als was Hegai, des Königs Kämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. Und Esther fand Gunst bei allen, die sie sahen. Auch da ist Esther wieder in dieser Weisheit, dass sie sagt, also auch da ordnet sie sich unter, auch wenn Hegai gar nicht, gar nicht ihr Ehemann ist, der kann es ja gar nicht werden. Aber sie sagt, du sagst mir, was am besten ist. Und daran halte ich mich. Ganz gleich, was es ist. Und dadurch, dass sie diesen Rat annimmt von Hegai, dadurch hat sie Wohlgefallen. Dadurch hat sie Gunst. Dadurch, dass ich mich Gott unterordne, dadurch finde ich Gunst bei den Menschen. Weil Gott viel besser weiß, was bei den anderen Menschen ankommt, als ich. Selbst wenn ich diesen Menschen denke, zu 100% zu kennen. Verlass dich auf Gott dabei. Es wurde aber Esther zum König Ahasverus gebracht, in den königlichen Palast, im 10. Monat, der da heißt Tebet, im 7. Jahr seiner Herrschaft. Also, es war im 1. Jahr der Erste und jetzt ist das siebente Jahr der Herrschaft. Und der König gewann Esther lieber als alle Frauen und sie fand Gnade und Gunst bei ihm vor allen Jungfrauen. Und er setzte ihr die königliche Krone aufs Haupt und machte sie zur Königin Vashtis statt. Esther, im Gegensatz zu Vashti, hat sich untergeordnet. Sie hat sich Mordechai untergeordnet, weil Mordechai gesagt hat, sag niemandem, woher du kommst. Sie hat sich Hegai untergeordnet, indem sie gesagt hat, gib mir, was nötig ist. Und darum hat Gott sie erhöht. Einmal ist aus diesem kleinen, unbedeutenden Mädchen Königin geworden. Die Königin, die in einer gewissen Weise auch Herrschaftsautorität hat. Das habe ich bei Nehemia mal ein bisschen ankündigen lassen, im Kapitel 2. Und der König machte ein großes Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, das Festmahl Esthers, und gewährte den Ländern Steuererlass und teilte königliche Geschenke aus. Wenn ein Steuererlass kam, dann ist das eine der Varianten, wenn man im Römischen Reich vom Evangelium sprach, dem Euangelion, der frohen Botschaft. Eine frohe Botschaft ist, es gibt Steuererlässe, du musst nicht mehr so viel hergeben. Und warum? Weil der König seine Braut gefunden hat. Was ist Teil des Evangeliums? Unser Gott hat seine Braut gefunden. Der Sohn des Königs, der Sohn Gottes selber, der hat seine Braut gefunden. Das ist die frohe Botschaft. Die wird verkündet. Bloß, dass wir dann auch noch den Leuten obendrein noch sagen, und du bist auch Teil dieser Braut, wenn du dich darauf einlässt. Ich blicke auf die Uhr. Ich sehe, dass ich über eine Dreiviertelstunde rüber bin. Ich möchte trotzdem gerne das Kapitel zu Ende bringen. Ich gucke, dass ich mich beeile. Also danke fürs Nachsehen. Vers 19. Und als man nun die übrigen Jungfrauen in das andere Frauenhaus brachte, saß Mordechai im Tor des Königs. Die Tore, das hatten wir auch bei Nehemia, sind ja größer. Das ist nicht einfach bloß so ein Türrahmen wie bei uns, sondern da ist Platz drin, um Handel zu treiben. Da sitzen die Richter drin. Da ist alles Mögliche. Also da gibt es lauter Nischen und was auch sonst, wo man sich dann tatsächlich auch dazu treffen kann, dass man sich verschwören kann, was hier gleich passiert. Und Esther hatte noch nichts von ihrer Herkunft und ihrem Volk, wie Mordechai ihr geboten hatte. Denn Esther tat nach dem Wort Mordechais, wie zu der Zeit, als er ihr Pflegevater war. Esther als Bild für den Heiligen Geist ist im Einklang mit Mordechai, der ein Bild ist für Jesus. Denn der Heilige Geist tut nichts als das, was Jesus auch tut. So wie Jesus nichts anderes tut, als was er den Vater tun sieht. Und da wir als Jesu Jünger vom Heiligen Geist erfüllt sind, kann Jesus von uns sagen, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich auch tue, und wird noch größere Dinge tun. Da wird es sogar noch überboten. So. 21. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten zwei Kämmerer des Königs, Bigtan und Teresch, die die Tür hüteten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Achasverosch zu legen. Also, richtig schön, wie Gott denkt. So, ich mache das noch zu Ende. Als Mordechai das zu wissen bekam, sagte er es der Königin Esther, und Esther sagte es dem König in Mordechais Namen. Ganz wichtig, Mordechai sagt sich nicht, ach, der König kann weg, ist ein heidnischer König, macht nichts, sondern er sagt sich, das ist die Autorität, die wir von Gott haben. Und wahrscheinlich sagt er sich auch, wenn der wegkommt, wie geht's dann meiner Cousine? Also, Nachricht an Esther, Esther sagt dem König weiter, super. Und als man nachforschte, wurde es als richtig befunden und sie wurden beide an den Galgen gehängt. Und es wurde aufgezeichnet im Buch der täglichen Meldungen für den König. Und der Galgen und die täglichen Meldungen für den König, die kommen später auch noch vor. So, und jetzt ist es so richtig schön. Guck mal, wie Gott hier hinter den Kulissen seine Geschichte schreibt. Ein König, der einfach bloß in den Krieg ziehen wollte, der hat seine Frau holen wollen, die Frau hat rebelliert, die Frau ist verstoßen worden. Und jetzt werden alle möglichen Jungfrauen geholt, unter anderem auch diese eine Frau, Esther. Und weil sie geholt wird, ist ihr nächster Verwandter, der mit ihr so verbunden ist, ist der so treu, dass er jeden Tag in den Vorhof kommt, beziehungsweise ins Tor kommt, um ihr wenigstens nahe zu sein. Und weil er das tut, darum kann er anhören, was diese beiden anderen Leute planen. Und darum kann er es dem König sagen und dadurch kann der König gerettet werden. Und wenn ihr das Buch halt kennt, darum kann der ganze Rest der Geschichte auch noch stattfinden. Es ist so genial. Wenn wir jetzt beim nächsten Mal zum nächsten Kapitel kommen, könnte man erstmal denken, es hat sich für Mordechai überhaupt nicht gelohnt. Er war treu. Genau wie Josef treu gewesen ist. Und bei dem kann man auch sagen, hat sich für ihn nicht gelohnt, dass er ins Gefängnis musste. Aber da runter in die Asche, ganz oben hinaus. So. Und das war's jetzt für heute. Schön, dass ihr so lange zugehört habt. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir dir zuhören dürfen. Danke, dass wir lernen dürfen, was du alles für uns im Sinn hast. Und was du noch alles da drin hast, was ich heute alles gar nicht erzählt habe, weil man noch so viel mehr erzählen könnte. Danke, dass du uns lehrst. Danke, dass du uns zeigst, was wir daraus lernen sollen und was wir für uns annehmen dürfen. Ganz besonders wichtig, hilf uns, dass wir uns dir unterordnen. In deinem Namen. Amen.